Ja, guten Morgen, guten Mittag, es beendet das einmal. Es ist schön, wieder in Berlin zu sein. Es scheint euch Tradition zu sein, dass man sagt, wie alt man ist und dass man einen Kommentar dazu angibt. Ich bin 61 Jahre alt und ich nähere mich langsam, aber sicher der Halbzeit meines Lebens. Ja, es ist wirklich, wirklich schön, wieder bei euch zu sein. Und man merkt natürlich, dass man älter wird, wenn man Großvater genannt wird. Ich würde euch auch ein Bild zeigen. Sieht man nicht so sehr gut. Aber das ist das letzte Urlaubsbild unserer Familie, des Koha-Clans. Wir sind gesund, es geht uns gut. Das ist nicht selbstverständlich, wie wir das wissen. Und wir wollen immer dafür dankbar sein. Ich weiß auch, dass es bei euch Krankheiten gibt. Ich weiß auch, dass es bei euch Kummer und Schmerz gibt. Und ich will da auch ein bisschen was drüber sagen in der Predigt heute. Aber ich möchte mich auch ganz besonders bedanken bei Scott, Eileen, die ja jetzt nicht hier sind, dass sie als Amerikaner wirklich Großteil ihrer Zeit über 10 Jahre in China verbracht haben, dass sie dann sozusagen in der letzten oder späteren Phase ihres Lebens sich auf den Weg machen, um nach Deutschland zu kommen und nach Berlin, um hier das Wort Gottes zu verbreiten. Das ist für mich sehr inspirierend natürlich, aber ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Irene und ich haben gestern den Tag mit dem Gemeinderat verbringen dürfen. Die meisten von Ihnen sind noch da geblieben, kommen dann zurück und erzählen euch nächsten Sonntag, was wir alles besprochen haben. Aber wir haben auch gestern eine E-Mail erhalten vom Scott mit einem Update, mit den Neuigkeiten. Manche von euch haben die vielleicht gelesen. Der Gemeinderat hat mich gebeten, dass ich die euch vorlese. Lasst uns beten. Vater, wir kommen vor dich und Vater, wir wissen manchmal nicht ganz genau, warum die Dinge geschehen, die du geschehen lässt und warum du sie geschehen lässt. Vater, manchmal scheint es für uns keinen Sinn zu machen, wenn Krankheit und Schmerz und Enttäuschung in unser Leben kommen, vor allem, wenn wir für viele Jahre gläubig und mit viel Vertrauen gelebt haben, Vater. Und doch, Vater, wollen wir dir tief vertrauen, vor allem in Zeiten von Verwunderung, von Verwirrung und von Schmerz. Vater, wir wollen heute vor allem für Scott beten. Du bist allmächtig. Wir wissen, dass du ihn heilen kannst, wenn du es willst. Wir wissen aber auch, dass deine Pläne größer sind und über unsere Vorstellungen hinaus. Und wenn es nicht dein Wille ist, dass Gott geheilt wird, Vater, dann gib ihm die Kraft, gib ihm den Glauben, gib ihm den Mut, die Tage, die du ihm gibst, die Wochen, die du ihm gibst, die Monate, die Jahre so zu leben, Vater, dass es dir wohlgefällig ist. Vater, und wir beten das auch für jeden von uns. Keiner von uns weiß, Vater, wie viel Zeit du uns noch gibst. Und wir sind dankbar, Vater, für jeden Tag, den wir haben auf dieser Erde. Aber zur selben Zeit sind wir uns bewusst, Vater, dass du uns ewiges Leben gegeben hast, wie der Helge das gesagt hat. Und wir wollen fest daran glauben und daran festhalten. Vater, wir preisen dich. Wir danken dir. Wir beten dies in Jesus Namen. Amen. Ich denke, wir sollten daran festhalten, was wir wissen und die Dinge, die wir nicht wissen, beiseite lassen. Wir wissen, dass Gott unser guter Vater ist. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Wir wissen, dass Gott alles zum Besten wendet für die, die ihn lieben. Das wissen wir. Wir wissen, dass Gott Pläne hat, die größer sind, die anders sind als das, was wir uns vorstellen können. Und deshalb müssen wir einfach den Glauben haben, diese Ungewissheit annehmen und mit ihr leben. Ich bin dankbar, dass ich in den letzten Jahren in der Europäischen Missionsgesellschaft mitarbeiten durfte. Es ist in meinen Augen das Wichtigste, wo ich beitragen kann in meinem Leben. Es ist das Wichtigste, was ich jemandem mitteilen kann. Es ist das Wichtigste, was wir anbieten können, denen in der Welt, die das nicht haben, was wir haben. Wir haben Hoffnung. Wir haben ein Leben, das anders ist als das Leben derjenigen, die verloren sind. Unser ewiges Leben beginnt jetzt. Habt ihr euch das mal überlegt? Das ewige Leben beginnt heute. Wir leben das Leben, das Gott will, dass wir leben sollen. Und die Europäische Missionsgesellschaft ist keine perfekte Organisation, natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich eine tolle Gruppe, eine tolle Partnerschaft von Gemeinden, die sich das Ziel gesetzt haben, das Wort Gottes auch in Europa zu verbreiten. Es sind 20 Gemeinden, die sich zusammengetan haben in Neuengland, im Mittleren Westen, um Chicago rum sozusagen. Die Gemeinde von Randy McKean ist dabei, Northern Virginia und natürlich Gemeinden in Europa, wie Berlin, wie Zürich, wie München, wie Kiew. Und ich bin wirklich dankbar auch für die Partnerschaft, die wir mit euch haben zusammen. Und will auch euch die Dankbarkeit des Board of Directors der EMS ausdrücken für die Partnerschaft, die nicht nur das Geld, natürlich auch das Geld, aber die Zusammenarbeit, die ihr uns ermöglicht habt. Scott und Lynn könnten nicht in Europa sein ohne euch, ohne die Unterstützung von Geschwistern, die ihre Missionskollekte der EMS gegeben haben. Und ich glaube wirklich, dass wir als Bewegung, wenn man das so nennen darf, an einem sehr, sehr wichtigen Zweig sind. Es ist ein Moment, wo viele von uns älter sind und viel miterlebt haben und viel gesehen haben. Auch gesehen haben, was Gott bewirkt hat. Gott hat Großes bewirkt in Europa und in der Welt. Aber wir sind auch an einem Platz, wo wirklich die nächste Generation jetzt kommt. Und wo wir Platz machen müssen, wo wir helfen müssen, der nächsten Generation die Arbeit weiterzuführen, die angefangen wurde, bis Jesus zurückkommt. Wir wissen, dass Jesus zurückkommt, wenn die Welt evangelisiert ist. Wir wissen, dass Jesus kommt, wenn alle das Wort Gottes hören durften. Scott und Lynn Green, John und Carol McGurk, Sean und Lena Wooten, Kurt und Patty Simmons, das sind alles Paare, die sich entschieden haben, im späteren Teil ihres Lebens noch ein Abenteuer in Europa zu unternehmen. Alle 50 Jahre und älter. Das ist die alte Garde sozusagen. Ich darf das sagen, weil ich gehöre ja dazu. Das ist die alte Garde. Das sind die Leute, die wirklich die Erfahrung haben. Die Erfahrung von einem Scott ist einfach unglaublich wertvoll. Und dann kommen jetzt die Jungen nach, John und Rachel Buchholz, die jetzt in Mailand leiten zum Beispiel, oder Will und Kristen Lambert, die in Spanien sind. Und ich denke, ohne eure Unterstützung, ohne unsere Zusammenarbeit in der EMS, wäre das alles nicht möglich. Und ich will euch ermutigen, dass ihr da, wo ihr im Leben seid, mit den Finanzen, die ihr habt, mit den Fähigkeiten, die ihr habt, mit den Erfahrungen, die ihr habt und vor allem mit den Gebeten, die ihr alle beten könnt, dass ihr wirklich an dieser Mission, die ja letztendlich Gott am wichtigsten ist, teilnehmt. Es gibt für Gott nichts Wichtigeres, als dass seine Kinder zu ihm zurückkehren. Wir wissen das. Und ich will etwas über das Herz reden, das Gott will, das wir haben. habe ein Jahr des geistigen Wachstums, sollten wir immer haben. Ich bin im Jahr von einem geistigen Wachstum. Ich habe am Anfang vom Jahr gebetet, ganz konkret: Gott, ich möchte einen Durchbruch in meinem Geistlichen, habe ich geistig gesagt? Ich meinte geistlich. In meinem geistlichen Wachstum haben. Ich möchte wirklich Gott näher sein als jemals zuvor. Ich möchte mehr Glauben haben als jemals zuvor. Und Gott hat das Gebet beantwortet. Es gibt Gebete, die Gott ganz klar, ganz schnell und ganz direkt beantwortet, allerdings oft nicht so, wie wir es uns vorgestellt hätten. Aber er beantwortet es. Wenn ich zu Gott sage, ich möchte gern einen Mercedes haben, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wir haben da früher schon drüber geredet, dass Gott mir einfach einen hinstellt, obwohl er könnte das. Da bin ich total davon überzeugt. Ich weiß nicht, ob Gott will, dass das Gott gesund wird. Das weiß ich nicht. Aber es ist ein gutes Gebet. Aber ein Gebet für geistliches Wachstum, ein Gebet, das mit dem Willen Gottes direkt vereinbar ist, direkt im Zusammenhang steht. Das ist ein Gebet, was Gott absolut beantworten wird und auch sehr, auch mit großer Freude beantworten wird. Wenn du dir die Gebete in der Bibel nachschaust, die der Moses gebetet hat oder der David im Alten Testament oder die Gebete, die Jesus gebetet hat. Es ist immer ein Gebet, wo sich der Beter Gedanken gemacht hat, was will denn Gott? Was will denn ich? Nein, die erste Frage ist immer, was will denn Gott? Und dann sein Gebet dem angepasst hat. Es ist in Ordnung, zu Gott zu gehen und ihm ein Gebet zu sagen, das einfach aus dem Herzen rauskommt. Und zu Gott zu klagen und Gott auch einfach Dinge zu sagen, die vielleicht man eigentlich Gott gar nicht sagen sollte. Aber wir sollen lernen, mehr und mehr zu beten, wie Gott es beantworten kann. Aber das will. Und ja, ich wollte heute über Mitleid reden. Mitleid als eine der Herzenseigenschaften, die, glaube ich, für Gott extrem wichtig sind. Ich weiß nicht, das Wort Mitleid, was es bei euch auslöst, wenn ihr es hört. Für mich ist das Wort Mitleid hat ein bisschen damit zu tun, dass es gibt einer, der stark ist und einer, der schwach ist. Ich bin mitleidig für jemanden, der ein Problem hat, der Hilfe braucht. Es ist was, wo ich vielleicht auch mehr Mitleid habe mit dem einen als mit dem anderen, weil der löst oder sie löst bei mir Mitleid aus. Es gibt eine psychologische Untersuchung, die sagt, das Mitleid hängt direkt damit zusammen mit dem Gesichtsausdruck der Person, die das Mitleid erweckt. Und ich glaube, da ist viel dran. Ne? Ich glaube, es ist sehr, sehr einfach, Mitleid zu haben mit einem leidenden Kind. Ein leidendes Kind, da gibt's ganz, da musst du schon ein sehr hartes Herz haben, wenn du da kein Mitleid hast. Das Wort Mitleid wird in den Evangelien sehr oft benutzt, vor allem im Matthäus und im Lukas-Evangelium. Und es ist auch interessant, es werden im Prinzip zwei Worte für das Mitleid benutzt. Das Wort Mitleid oder Barmherzigkeit. Beide Worte sind benutzt, um das zu übersetzen. Mitleid oder Barmherzigkeit. Ich will bei dem bleiben, aus einem einfachen Grund. Das Wort Mitleid drückt eigentlich sehr gut aus, was damit gemeint ist jetzt, was in der Bibel damit gemeint ist. Es ist Mitleiden. Oder das englische Wort ist Compassion, kommt vom lateinischen Compassio, das heißt Mitleid. Mitleid bedeutet, ich begebe mich auf die Stufe in das Leben, in die Situation der Person und leide mit dieser Person mit. Ich mache mir das Leid, den Schmerz der Person, die leidet, meinen eigenen Schmerz, mein eigenes Leid. Und dann ist es ganz interessant, wenn man das Wort anschaut, es gibt ein Wort, Splanchnosiam, das wirklich nur genutzt wird für das Mitleid von Jesus oder von dem Vater. Das heißt, die Bibel benutzt zwei Worte, die Evangelien benutzen im Prinzip zwei oder technisch gesehen drei Worte, aber eines wird im Prinzip nur für Jesus benutzt. Und dieses Wort, was das ausdrückt, ist ein Gefühl im Innern, ein Gefühl im Gedärm, ein Gefühl im Magen. Und ihr habt das alle verspürt, wir kennen das, wenn uns wirklich was extrem leid tut für jemanden. Das ist ein Gefühl im Magen, das ist ein Gefühl in uns tief drin. Und ganz tiefes Mitleid, auch ganz tiefer Hass, sitzt in uns drin. Und dieses Wort drückt dies aus. Das Wort Mitleid ist da nur sehr, sehr oberflächlich. Das kann das gar nicht richtig ausdrücken. Aber das ist, was das Wort Mitleid, wenn es um Jesus oder Gott geht, bedeutet. Ich wollte die Geschichte vom verlorenen Sohn benutzen, damit wir über das Mitleid nachdenken können. Jetzt dürft ihr nicht die Augen rollen und sagen, der Wald war zu faul, der hat diese Predigt schon vor 2 Jahren hier in Berlin gepredigt und jetzt predigt er sie nochmal. Nein, 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 nein. Das ist eine ganz andere Predigt. Ich habe vor 2 Jahren in Berlin über den älteren Sohn gepredigt, die das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das beinhaltet ja 3 Personen. Da kann man mindestens 3 verschiedene Predigten predigen. Da kann man auch 5 oder 7 oder 10 predigen. Aber zumindest kann man die Situation des verlorenen Sohnes, die Situation des älteren Sohnes oder die Situation des Vaters aus diesen 3 Perspektiven sich überlegen. Und natürlich, wir fangen immer damit an, wir denken immer darüber nach, der jüngere Sohn gewesen zu sein oder wie das war, als wir der Jüngere waren, der von Gott weggegangen ist, bei den Schweinen saß und dann umgekehrt ist. Wir waren in der Situation oder wir sind in der Situation. Kannst du dir mal überlegen, nur weil du einmal bei den Schweinen gesessen hast, heißt das nicht, dass du nicht wieder zu den Schweinen zurückgehst. Wir wissen gar nicht, ob der jüngere Sohn wirklich beim Vater geblieben ist. Die Geschichte bleibt offen. Ich komme da nochmal zurück. Aber ich bin mit Sicherheit bei den Schweinen gesessen, bevor ich Christ geworden bin. Ich bin von Gott in dem Sinn weggegangen, dass ich nichts von ihm wissen wollte. Und natürlich bin ich bei den Schweinen gesessen und irgendwann habe ich gesagt, das stinkt wirklich. Und ich will jetzt zurück zu meinem Vater gehen. Und das ist vielleicht die Perspektive, die wir am besten verstehen. Was wir vielleicht oft machen, ist, dass wir sagen, das ist unsere Vergangenheit, passiert nicht mehr. Aber das ist nicht wahr. Ich bin auch, nachdem ich Christ geworden bin, immer wieder mal bei den Schweinen gesessen. Die Schweine, die sind nicht so, die sind manchmal ganz schön attraktiv. Das ist, okay, brauchen wir jetzt nicht lang. Der ältere Sohn, der wird oft vergessen. Das ist der Pharisäer, das sind wir ja sowieso nicht. Das war die Predigt vor 2 Jahren. Vorsicht, ich war der ältere Sohn und ich habe die Tendenz, der ältere Sohn zu sein. Ja, klar bin ich Christ. Ja, Gott, sag mal, wieso ist mein Leben nicht besser? Du hast mir nie was gegeben, was ich gern gehabt hätte. Jetzt diene ich dir schon über 30 Jahre. Und es ist immer noch mein Leben nicht so, wie ich es wollte. Ja, sag mal. Und jetzt kommt der Junge da an. Der hat doch die ganzen 30 Jahre viel mehr Spaß gehabt als ich. Habe ich schon gemacht? Kann ich nachvollziehen? Aber lass es uns lesen. Ich will nicht über den jungen Sohn sprechen. Ich will auch nicht über den alten Sohn sprechen. Ich will über Gott reden. Übrigens, man sieht es nicht, aber es gibt ein wunderschönes Buch von dem Henry Nouwen. Sagt euch vielleicht was. War ein katholischer Priester, war ein Theologe. War ein ganz toller Mensch. Der war ein Lehrer bei Harvard. Harvard University. Die renommierteste Institution in den USA. Wenn du bei Harvard lehrst, dann bist du ein gemachter Mensch. Dann hast du es geschafft. Und er hat da gelehrt. Er hat Religion gelehrt. Er hat gelehrt, wie man Gott näher kommen kann. Hat viele gute Bücher geschrieben. Riesig Erfolg. Millionen. Ich frage mich manchmal, Wer liest das denn eigentlich? Aber der Henry Nouwen, der war begeistert von Rembrandts Bild über den verlorenen Sohn. Ich habe ein paar Bilder hier, die kommen nicht raus. Google das mal. Schaut euch mal das Bild an, das der Rembrandt gemacht hat vom verlorenen Sohn. Der Rembrandt, das hat der Henry Nouwen wunderschön beschrieben, der hat die Geschichte gut verstanden. Seitenbemerkung, man braucht kein Christ sein. Ich weiß nicht, ob der Rembrandt ein Christ war, ich vermute nicht. Aber man braucht kein Christ sein, um Gott zu verstehen. Gott hat uns alle geschaffen in seinem Ebenbilde. Das heißt, wir verstehen Gott besser, als wir manchmal zugeben wollen. Aber lass uns lesen im Lukas 15. Ich lese es recht schnell, der Zeit wegen. Nehmt euch die Zeit heute Nachmittag und lest es ganz sorgfältig. Da ist unglaublich viel drin. Und es ist vielleicht die schönste Geschichte in den Evangelien. Lukas schreibt, fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne, die zu ihm den Anteil am Erbe zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er den Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Vers 17. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diente ich dir jetzt und schon habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Vers 31, Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und er ist wieder gefunden. Zwei Punkte. Der erste vom Weggehen und aus der Perspektive des Vaters betrachtet heute. Lass uns die Söhne zur Seite sein. Wir sind beides. Wir haben beides. Wir haben beide Söhne in uns. Wir haben die Tendenz, der junge Sohn zu sein. Wir haben die Tendenz, der ältere Sohn zu sein. Aber lass uns den Vater ansehen. Erstens, der Vater lässt den Jüngern ziehen. Es steht nichts da drin, dass er mit ihm geredet hat. Ja, sei doch vernünftig. Ja, was denkst du dir denn? Und natürlich gibt es diese Studie, die zeigt, dass wir gar nicht verstehen in unserer Kultur, wie rebellisch, wie beleidigend, wie respektlos der junge Sohn zum Vater war. Der war so unglaublich respektlos und frech zu ihm, dass er gesagt hat, gib mir mein Erbe. Ich behandle dich, als wärst du jetzt schon tot. In der Kultur war das absolut, in der jüdischen Kultur damals absolut, absolut nicht möglich. Das ist nicht vorgekommen. Das war nicht möglich. Das war das Schlimmste, was ein Sohn seinem Vater zufügen konnte. Was sagt der Vater? Hier ist es. Hier ist es. Geh. Nimm es. Es ist deins. Und der Junge geht. Was hat der Vater sich dabei gedacht? Der Schmerz, den der Vater verspürt haben muss. Dass dieser Sohn ihn nicht nur nicht respektiert. Ich glaube, das war noch das kleinste Problem. Ich hätte das größte Problem gehabt damit, ja sag mal, wieso respektierst du mich nicht? Nein, der Vater hat genau gewusst, wie schlimm es für den Sohn war, dass er ihn nicht respektiert hat. Dieser Schmerz zu sehen, dass dieser Sohn diese unmögliche, unglückliche, verheerende Entscheidung für sein Leben getroffen hat. Das Leiden des Vaters über das Leben des Sohnes. Wir wissen nicht, wie lange der Sohn weg war. Aber es waren mehr als 2 Tage. Vielleicht 2 Jahre. Vielleicht waren es 20 Jahre. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass der Vater auf den Sohn gewartet hat. Wir wissen, dass der Vater sich komplett, vollkommen antikulturell verhalten hat. Der Vater steht nicht vor dem Haus, um seinen verlorenen Sohn wieder zu finden, zu sehen, auf ihn zu warten. Aber der Vater hat gewartet. Wir wissen, dass er ihn schon von Weitem gesehen hat. Der Vater muss jeden Tag draußen gewartet haben. Ja, kommt er vielleicht heute? Und am Ende vom Tag ist er vielleicht wieder reingegangen. Ja, wieder nicht. Jetzt ist er wieder nicht. Ich wundere mich, ob es ihm wohl gut geht. Wahrscheinlich nicht. Der Schmerz des Vaters, die von uns, die Kinder haben, wir wissen etwas, was dieser Schmerz gewesen sein musste. Wenn eines meiner Kinder leidet, den Wunsch zu sagen, ach, ich wünschte, ich wäre krank, der ist echt. Das ist vielleicht der einzige, ganz ehrlich gesagt, das ist vielleicht der einzige Platz, wo es mir am leichtesten fällt, wirkliches Mitleid zu haben. Wo ich sage, ja, dieser kleine Kerl, der leidet so, ich wünsche mir, ich wäre krank, anstatt ihm. Ne? Das ist leicht, da ist das Mitleid leicht. Der Vater hat Mitleid gehabt für seinen jüngeren Sohn. Aber er hat ihn nicht zurückgehalten. Er hat ihn ziehen lassen. Der Vater weiß, der Sohn muss selbst entscheiden. Der Vater weiß, das Herz vom Sohn kann er sich nicht erkaufen, erzwingen. Er könnte es. Natürlich könnte er es. Natürlich könnte er ihm sagen, hör mal, du kriegst deinen Teil nicht. Absolut nicht. Das ist eine Frechheit. Was denkst du dir denn überhaupt? Nein, ich gebe es dir nicht. Hat alles Recht in der Welt dazu. Die Verwandten und die Bekannten und das Dorf, in dem er lebt, die sagen alle, jawohl, Kater. Die haben ihm noch gesagt, ja sag mal, bist du denn verrückt? Du gibst ihm sein Erbe? Denk dran, wie der Schmerz, wie groß der Schmerz des Vaters gewesen sein musste. Aber auch beim älteren Sohn. Der ältere Sohn hat dem Vater auch Schmerz bereitet. Er war auf dem Feld gewesen. Er kommt zurück. Wir wissen, was los ist. Er kommt noch nicht mal rein. Er nennt ihn diesen Menschen zu seinem Vater. Er sagt noch nicht mal, das ist mein Bruder. Er hat entschieden, dass der jüngere Sohn nicht mehr sein Bruder ist. Das muss den Vater geschmerzt haben. Das muss den Vater extrem geschmerzt haben. Und
Er sagt, ich habe keine Lust zu feiern. Du hast den Verstand verloren und du gibst mir nicht das, was mir zusteht. Er hat ihn beschuldigt, der ältere Sohn. Der Vater muss da gestanden haben und gedacht haben, ich habe beide Söhne verloren. Der ältere Sohn ist genauso daneben wie mein jüngerer Sohn. Und der Schmerz des Vaters durch den älteren Sohn war wahrscheinlich genauso groß wie der vom jüngeren Sohn. Aber schaut euch das Mitleid an des Vaters. Die Geschichte wird erzählt, damit wir Gott besser kennenlernen. Ja, noch mehr. Die Geschichte ist hier, damit wir lernen würden, so wie Gott zu sein. Warum weiß ich das? Lest nach im Lukas 6. Wir können kurz dahin aufschlagen. Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Er spricht zu seinen Jüngern in der Bergpredigt und er sagt, seid so mitleidig, wie euer Vater mitleidig ist. Jesus hat mir gesagt, sei so mitleidig, wie der Vater ist in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Wie mitleidig war denn der Vater? Was ist es denn, was wir lernen sollen, um wie der Vater zu sein? Offensichtlich bedeutet Mitleid haben zu Schmerzen, zu leiden. Du kannst kein Mitleid haben, kein göttliches Mitleid haben, wenn du nicht wirklich mit der Person mitleidest, die am Leiden ist. Es gibt kein Mitleid ohne Schmerz. Eine meiner Standardreaktionen gegen diesen Schmerz ist eben nicht mitzuleiden, mich abzukapseln, zu sagen, der kommt schon zurecht. Da kann ich nicht viel dran machen. Das war seine Entscheidung. Das hätte der Vater sagen können. Ich rede nicht über das Mitleid mit den Armen in Afrika. Ich rede nicht über das Mitleid mit denen, die nichts haben. Das ist das einfache Mitleid. Ich rede über das Mitleid mit den Menschen um mich herum, die Entscheidungen treffen, wo ich weiß, dass sie entweder mich verletzen, mich nicht respektieren, wo sie irgendwas machen, was sie schlecht ist, wo ich mit ihnen mitleide, obwohl ich genau weiß, dass es vielleicht ihre eigene Schuld ist. Es gibt kein Mitleid ohne Schmerz. Der Vater hat gelitten. Mitleid heißt aber auch vergeben. Der Vater hat dem jungen Sohn so schnell vergeben. Es ist erstaunlich, es ist faszinierend. Ich habe das gesagt in meiner anderen Predigt, dass ich hätte doch dem Sohn jetzt erstmal noch eine kleine Lektion erteilt. Zumindest eine kleine Rede halten. Sag mal, was hast du denn dabei gedacht? Zumindest ein bisschen eine pädagogische Lektion. Das tut mir gut, wenn ich. Hat der Vater nicht gemacht. Er hat ihn noch nicht mal ausreden lassen. Der Sohn ist mit seiner Rede nicht zu Ende gekommen. Der letzte Satz fehlt. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Er hat ihn gar nicht. Nein, du, komm. Er hat ihm alles gegeben. Den Ring, das Gewand, die Kleider, die vor allem ausdrücken, dass er sein Sohn wieder war. Er hat ihn mit beiden Armen aufgenommen und hat ihm sofort gegeben, was er geglaubt hat, was ihm zustehen würde als sein Sohn. Er hat ihm bedingungslos vergeben. Du nicht. Wir sind aufgefordert, bedingungslos zu vergeben. Wenn dir jetzt jemand einfällt, ein Bruder, eine Schwester, ein Nachbar, ein Familienmitglied, wo du noch nicht vergeben hast, möchte ich dich bitten, darüber zu beten und was zu machen. Gott sagt, nicht in dieser Stelle, aber Gott sagt uns ganz klar, im Vater Unser, nach dem Vater Unser Gebet, wenn du nicht Nicht vergeben kann er uns nicht vergeben. Wenn ich nicht vergeben kann, kann Gott mir nicht vergeben. Ich kann nicht das Vaterunser-Gebet beten und sagen, Gott, vergib mir meine Sünden, so wie ich denen vergib, die gegen mich gesündigt haben, wenn ich nicht alles dran setze, denen zu vergeben, die gegen mich gesündigt haben. Ich kenne unsere Gemeinden, ich kenne die Berliner Gemeinde nicht so gut wie die Gemeinde in Boston. Ich habe den Eindruck, mangelnde Vergebung ist eins der größten Hindernisse zu einer Beziehung mit Gott. Und wenn dir jetzt ein Name auch nur so nebenbei anfällt und du bist geneigt zu sagen, vielleicht nicht. Denk drüber nach. Und es muss nicht jemand sein, der sich bei dir entschuldigt hat. Es ist Gottes Vergebung ist bedingungslos. Hier war sie total bedingungslos. Gott war großzügig. Mitleid hat auch damit zu tun, großzügig zu sein. Ein mitleidiger Mensch, ein Mensch, der das Mitleid Gottes hat, ist ein großzügiger Mensch. Der Vater hat ihm alles gegeben, was er ihm geben konnte. Er hat ihm das Beste gegeben. Und was hat er zum Eltern gesagt? Er hat gesagt, alles, was mir gehört, gehört dir. Du bist immer bei mir. Alles, was ich habe, hast du auch. Ist das meine Einstellung gegenüber Leuten, die mich verletzt haben, gegenüber Leuten, die mir Unrecht angetan haben? Und dann war der Vater natürlich unglaublich froh. Es ist schmerzhaft, Mitleid zu haben, aber es resultiert in einer tiefen Freude, richtiges Mitleid zu haben. Der Vater hat sich so gefreut über den jungen Sohn, dass er wieder zurückkam. Er musste feiern. Und Jesus hatte die beiden Dinge. Er war der leidende Retter. Er hat gelitten. Jesus hat nicht nur am Kreuz gelitten. Jesus hat sein ganzes Leben gelitten. Über die Sünden der Menschen vor allem. Jesus hat vor allem über die Sünden der Menschen Schmerz empfunden. Empfindest du, empfinde ich, Schmerz über die Sünden eines anderen Menschen? Ich tue mich manchmal schwer, Schmerz über meine eigenen Sünden zu empfinden, so wie ich sie empfinden sollte, aber über jemand anderen. Den Schmerz zu empfinden, dass jemand gegen Gott gesündigt hat, dass jemand, man kann eigentlich nur gegen Gott sündigen, dass jemand Gott so verletzt hat. Wenn ich diesen Schmerz jeden Tag verspüren würde, ich würde anders leben, als ich oft lebe. Ich müsste mich nicht dazu überreden, meinen Glauben mitzuteilen. Ich müsste mich nicht dazu überreden, den Leuten das anzubieten, was ich habe. Wenn jemand am Straßenrand sitzt und ist eindeutig arm, mein Mitleid wird gerührt, ich gebe ihm was. Wenn jemand sündigt, habe ich diesen Schmerz, den Gott hat. Und doch sagt Gott, wir sollen so werden wie er. Jesus sagt, es ist ein Gebot. Seid barmherzig, seid mitleidig, wie euer Vater mitleidig ist. Ja? Ist überwältigend. Sehr überwältigend. Es ist vielleicht das Radikalste, das Extremste, was Jesus jemals gesagt hat. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und es ist keine Übertreibung. Und er hat nicht gesagt, ja, das ist ideal, aber bleibt mal so. Nein. Er sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich möchte dich auffordern, dich damit auseinanderzusetzen. Nicht mit dem Schuldgefühl. Wir sind frei vor Gott. Wir sind Wenn wir die Herrschaft Jesus in unserem Leben angenommen haben, brauchen wir keine Schuld zu verspüren. Sollen wir das nicht? Motivation aus Schuld ist immer eine ungeistliche Motivation. Immer. Außer, wenn wir uns noch nicht unter Jesus Herrschaft gestellt haben. Aber wir sind frei. Wir können vor Gott treten jederzeit. Ich kann vor Gott treten, ob ich jetzt 2016 geistlich wachse oder nicht. Ich kann vor Gott treten und das Abendmahl jeden Sonntag feiern. Unabhängig davon, ob ich jetzt wirklich in dieser Woche so gelebt habe, so mitleidig war, wie Gott es wollte. Aber die Motivation zu wissen, dass Gott das Mitleid mit mir hatte, die Größe dieses Geschenkes zu verstehen und aus Dankbarkeit, aus reiner Dankbarkeit, so zu leben, wie Gott es will, dass ich lebe. Das ist, was wir können und das ist, was Gott will, dass wir tun. Jesus ist auch hier das lebendige Beispiel für uns. Jesus hat gesagt, die echte Liebe ist dir, dass wir unser Leben geben füreinander. Ich muss bereit sein, mein Leben für euch zu geben. Ihr sollt bereit sein, euer Leben füreinander zu geben und für mich. Das ist das Mitleid, das Gott beschreibt und das Jesus sagt, wir haben sollen. Ich möchte im Gebet enden. Aber nehmt es mit. Nehmt es mit als Inspiration in eurem Leben, dass, wenn ihr die Freude nicht habt, die Jesus haben sollte, unabhängig von den Umständen des Lebens, die Freude, die unabhängig ist von den Umständen des Lebens, die Freude, die du nicht haben können, selbst wenn wir gerade eine Krebsdiagnose gehört haben. Oder selbst wenn gerade einer unserer Kinder uns gesagt haben, ich will nichts davon wissen, ich will von dir nichts mehr wissen und von deiner ganzen Religion. Oder was es auch sein mag in unserem Leben, die Freude, die wir haben können, das ist die Freude, die kommt aus dem Mitleid, das mit Schmerz beginnt. Der Schmerz und die Freude gehören zusammen. Die Freude ist unmöglich ohne den Schmerz. Lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du unser Vater bist und dass du uns mehr liebst, als wir verstehen können. Und Vater, wir kommen vor dich und bereuen, Vater, dass wir so oft uns wie der jüngere Sohn verhalten haben dir gegenüber oder verhalten. Oder auch wie der ältere Vater, dass wir die Schweine dem Königreich, dem Reich Gottes vorgezogen haben. Oder dass wir mit Undankbarkeit und Groll im Reich gedient haben. Vergib uns, Vater. Und wir wollen denen vergeben von Herzen, die gegen uns gesündigt haben. Vater, hilf uns zu sehen, wie du Mitleid hast mit den Menschen und hilf, dass wir heute und morgen und übermorgen wachsen in unserem Mitleid für die Menschen um uns her. Vater, wir preisen dich und wir danken dir und beten dies in Jesus' Namen. Amen.